Es kommen wieder mehr Geflüchtete nach Deutschland. LVZ-Reporterin Denise Peikert hat mit ein paar von ihnen gesprochen. Sie hat einen Tag lang an der Grenze, an der tschechischen Grenze verbracht. Dort hat sie den Tag über mit den Grenzpolizisten verbracht, aber eben auch Geflüchtete kennengelernt. Mein Name ist Nicole Gschiva und in dieser Folge LVZ Unsere Story sprechen wir über die Geflüchteten und über Schleuserkriminalität. Warum kommen denn gerade so viele Menschen wieder nach Deutschland und so viele auch nach Sachsen?
Ich war unterwegs mit der Bundespolizei an der tschechischen Grenze, also an der Grenze von Sachsen nach Tschechien. Und dort kommen vor allem Menschen aus Syrien an aktuell, also eigentlich fast ausschließlich. Und auch insgesamt ist die Zahl der Syrer und Syrerinnen, die jetzt gerade nach Deutschland flüchten, wieder relativ hoch. Das hat verschiedene Gründe. Das liegt zum einen daran, dass die Syrer aus diesen Ländern, in die sie zuerst geflohen sind, gerade weiterreisen, weiterfliehen, weil ihnen dort die Abschiebung droht, also im Libanon und auch in der Türkei droht ihnen die Abschiebung. Passiert auch schon, dass Menschen abgeschoben werden und das sind dann meistens Leute, die vor Assad ja auch, also nicht nur vor dem Krieg geflohen sind, sondern auch vor Syriens Machthaber Bashar al-Assad. Und der geht immer noch nicht freundlich, wenn ich das mal so euphemistisch oder der geht immer noch nicht gut mit seinen Bürgern um und foltert sie und bringt sie um im Zweifel. Deswegen haben die Menschen Angst und machen sich halt aus der Türkei und aus dem Libanon zunehmend vermehrt auf den Weg dann woanders hin und eben auch nach Deutschland. Und dann darf man auch nicht vergessen, ich habe mit Menschen gesprochen, die aus Idlib stammen in Syrien. Das ist im Osten des Landes. Das ist so eine Region, die noch nicht unter der Kontrolle des Regimes ist oder wo noch Rebellen sozusagen sich zurückgezogen haben, wo auch innerhalb von Syrien total viele Leute hingeflohen sind. Und dort ist immer noch Krieg. Also da gibt es immer noch Kampfhandlungen, bei denen Zivilisten regelmäßig getötet werden. Da mischt sich auch die Türkei ein und Putin bombardiert zunehmend auch wieder kleinere Dörfer mit seinen Flugzeugen da. Also da ist einfach die Situation immer noch schlecht, sehr schlecht für die Menschen.
Also ein Grund zum Flüchten.
Ein Grund zum Flüchten, auf jeden Fall, ja.
Und was erhoffen Sie sich denn, wenn Sie hierher kommen?
Frieden. Hauptsächlich tatsächlich Sicherheit, also das ist so das eigentlich so der erste, also vor allem so Menschen, die jetzt ganz frisch da sind, mit denen ich gesprochen habe, die sind einfach erstmal froh, dass sie da sind, dass die Flucht überlebt haben, dass sie nicht mehr in ihrem Heimatland sind, dass sie das geschafft haben, hierher zu kommen. Und das ist so sozusagen das erste Ziel. Die haben für mein Gefühl jetzt noch nicht so richtig darüber nachgedacht, was jetzt als nächstes passiert. Also klar, die sagen dann, sie würden gerne arbeiten hier irgendwann und so. Aber erstmal sind sie einfach froh, irgendwie da zu sein und in Sicherheit.
Über die Männer, die du getroffen hast, das waren ja nur Männer.
Ja, richtig.
Sprechen wir auch gleich noch. Aber ich will noch vorher wissen, ob die Menschen, die hier ankommen, also gerade auch die Männer, die du getroffen hast, wissen die eigentlich, dass viele Menschen hier, auch gerade in Sachsen, gegen Migration sind?
Ja, das wissen die. Also das wissen die nicht so genau, aber die wissen das schon. Die sagen mir allerdings, ja, also tatsächlich, als ich das gefragt habe, ich habe die das tatsächlich direkt gefragt, haben die geantwortet, ja, wir Syrer sind gerade überall gehasst. Also sie haben auch das Wort, oder ich habe mit ihnen gesprochen über eine, sie sprechen nur Arabisch, wir haben über einen Dolmetscher miteinander gesprochen, aber so, das war so das Zitat, wie es bei mir angekommen ist, wir Syrer werden sowieso überall gehasst. Und in der Türkei auch teilweise gibt es inzwischen so Mobs, die sich zusammenrotten und gegen Syrer vorgehen, vereinzelt und dann auch körperlich, die angreifen. Da ist die Situation hier in Deutschland, stellen die sich natürlich dann sehr viel besser vor und es ist ja auch tatsächlich so. Also das ist ja nicht die Situation, in der wir sind, in der irgendwie Menschen, also glücklicherweise, auf offener Straße irgendwie angegriffen werden, so regelmäßig. Und das passiert aber in anderen Ländern. Und deswegen sagen die, ja, wir sind überall nicht willkommen und hier ist es noch am besten. Hier gibt es Menschenrechte, hier gibt es Gerechtigkeit, so sehen die das von außen. Und genau, deswegen ist das noch das kleinere Übel sozusagen.
Kannst du kurz erzählen, wer diese Männer sind, die du getroffen hast?
Ja, das waren alles junge Männer tatsächlich, wobei das stimmt nicht ganz. Also der Jüngste war 20 und der andere war 37. Das waren so meine zwei Hauptprotagonisten. Wir haben mit verschiedenen noch gesprochen, aber mit den beiden habe ich am meisten gesprochen. Das sind zwei Cousins, die wie eben schon besprochen oder wie eben schon gesagt aus Idlib kommen, aus dieser Stadt da im Osten von Syrien. Und ja, das sind beides Handwerker sozusagen. Also die sind jetzt haben sich jetzt auf den Weg gemacht, nachdem sie genügend Geld angespart haben, so haben sie es mir erzählt, um sich auf den Weg zu machen, was bislang einfach noch nicht der Fall war. So eine Schleusung kostet oder so eine Flucht, das Geld, was man an die Schleuser zahlen muss, pro Person so zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Also das ist richtig viel Kohle, die man dafür hinlegt, um hierher zu kommen. Genau, und die sind, haben mir eben erzählt, dass sie da in Syrien, in ihrer Heimat, dass die Situation da immer noch sehr ungut ist, dass da noch Krieg herrscht, und dann haben sie sich hier auf den Weg gemacht. Beantwortet das die Frage?
Ja, auf jeden Fall. haben die ihre Familien auch zurückgelassen quasi?
Ja, also der Jüngere von den beiden, der 20-Jährige, der hatte jetzt noch keine eigene Familie, also keine Kinder, aber der andere hatte zwei Kinder, zwei Mädchen, die sind im Grundschulalter beide. Und die hat er da zurückgelassen, dadurch in der Hoffnung, sie nachholen zu können. Das ist ja immer eine Diskussion, die es auch in Deutschland gibt. Familiennachzug, ja, nein, wie ermöglichen wir das? Aber er hat das schon vor, das zu tun sozusagen. Ich sage das jetzt mal ganz wertneutral.
Die beiden Männer sind jetzt in Leipzig. Du hast sie aber zum ersten Mal an der tschechischen Grenze getroffen und hast da eben bei Grenzkontrollen beigewohnt. Die Forderung ist ja auch sehr groß, dass eben die Bundespolizei verstärkt Grenzkontrollen machen soll. Was war so dein Eindruck an der Grenze?
Noch ist es ja so, dass es in Sachsen keine stationären Grenzkontrollen gibt, also dass nicht die Bundespolizei direkt an der Grenze steht und sagt, stopp, hier Deutschland, bitte anhalten, zeigen Sie mal Ihre Pässe. Das gibt es noch nicht, das ist ja eine Diskussion, dass es das möglicherweise geben soll. Was passiert gerade an der Grenze ist, dass man so einige Kilometer hinter der Grenze in Deutschland schon, dass die Bundespolizisten da Kontrollstellen aufbauen und Kleintransporte anhalten und Fahrzeuge, die sie für verdächtig halten, wo sie glauben, dass da möglicherweise Personen geschleust werden könnten. Das ist die Situation, und bei solchen Kontrollen war ich dabei. Mein Eindruck war, dass die Bundespolizisten hier versuchen, etwas an einer Stelle zu stoppen, an der es nicht zu stoppen ist. Also es gibt einen Haufen Fluchtgründe auf der Welt. Ich habe das schon skizziert. Das ist der Krieg in Syrien, die Situation in Syrien. Das sind Naturkatastrophen. Das ist natürlich auch Folgen des Klimawandels. Das ist Krieg in anderen Ländern. Das ist ja nicht nur in Syrien so. Und deswegen machen sich Menschen auf den Weg. Immer wieder und immer mehr. Gerade auch wieder, und das ist natürlich nicht aufzuhalten, indem man irgendwie in Deutschland zwei Bundespolizisten an die Grenze stellt. Also ich übertreibe das jetzt mal sehr. Und so habe ich das auch wahrgenommen, dass die Polizisten das selbst empfinden. Also natürlich kann man auf diese Art und Weise Schleuser finden, wenn man Autos anhält, Schleierfahndung macht. Das gelingt ja auch zunehmend, dann Schleuser zu finden und sie auch festzunehmen und so weiter. Aber die Menschen kommen trotzdem, ist so mein Gefühl, und ist, glaube ich, auch das, oder ist auch das Gefühl der Bundespolizisten und Polizistinnen, mit denen ich gesprochen habe.
Mein Eindruck ist auch, dass eigentlich diese Grenzkontrollen, die jetzt gerade so bestehen, ja eigentlich nur dafür da sind, um die Menschen zu registrieren, die da ankommen.
Ja, also genau. Das ist ja auch gerade so, es wird hier suggeriert teilweise von der Politik, dass wenn man jetzt stationäre Grenzkontrollen macht, also direkt an der Grenze, was ja innerhalb der EU am Schengen-Raum nicht erlaubt ist, dass man die Binnengrenzen schützt und dicht macht sozusagen. Das geht nur mit einer, ich nenne es jetzt mal Ausnahmegenehmigung der Europäischen Union. An der Grenze zwischen Österreich und Bayern ist das ja der Fall. Da gibt es diese Kontrollen. Und jetzt soll es die ja auch möglicherweise in Sachsen geben. Das ist ja gerade so der Diskussionsstand. Aber das ist ja tatsächlich gar nicht erlaubt, Flüchtlinge oder Geflüchtete an den europäischen Binnengrenzen zurückzuschicken. Das hat der Europäische Gerichtshof gerade letzte Woche in einem neuen Urteil festgestellt. Da ging es um Kontrollen, die in Frankreich stattfinden, wo Menschen dann tatsächlich zurückgeschickt werden, direkt an der Grenze. Aber das ist, so sagt es der Europäische Gerichtshof, nicht mit dem Europarecht und mit dem Asylrecht vereinbar. Das geht nicht. Das geht an den Außengrenzen unter bestimmten Umständen, so sehen das die Juristen, aber das geht eben nicht an den Binnengrenzen. Und deswegen ist es genau, wie du sagst, schon jetzt können die Bundespolizisten hier in Sachsen nur unter ganz, ganz wenigen Voraussetzungen Menschen wirklich wieder zurückschicken. In dem Fall dann nach Tschechien, wo sie hergekommen sind sozusagen. Weil wenn sie nachweisen können, dass sie sich in Tschechien aufgehalten haben. Also es ist natürlich klar, wer über die 174 im Erzgebirge nach Deutschland reinfährt, der war natürlich vorher in Tschechien, der hat sich da ja nicht hingezaubert. Aber das nachzuweisen ist super schwierig, weil sie ja meistens so ganz schnell durch das Land durchfahren. Und nur wenn man das nachweisen kann als Bundespolizei und wenn Tschechien die Leute zurücknimmt, in Anführungsstrichen, dann klappt diese Zurückweisung. So ist aktuell der Stand sozusagen. Das passiert in ganz wenigen Fällen. Aber wenn ich das richtig sehe, ist das jetzt mit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs auch nicht mehr möglich oder war bislang schon nicht richtig erlaubt. Und wird jetzt zumindest noch viel schwieriger, das zu tun. Das sehen ja auch die Bundespolizisten so. Die sagen, ja, was sollen wir denn machen? Wir können die Leute gar nicht zurückschicken. Wir können feststellen, okay, da sind jetzt 20 Syrer oder 20 Menschen aus Afghanistan in diesem Kleintransporter, die sagen alle, wir hätten gerne Asyl. Und dann, genau, registrieren wir sie und schicken sie weiter in die Erstaufnahmeeinrichtungen. Also da von der Politik zu suggerieren, wir machen die Grenzen dicht und dann passiert das nicht mehr, dann kommen diese Leute nicht mehr, das ist aus meiner Sicht falsch. Das ist irgendwie so, wie als würde man, ja, einfach eine Placebo-Debatte.
Ich habe mich dann auch nochmal mit Asyl beschäftigt, weil mir das tatsächlich noch gar nicht so bewusst war, aber dass eben auch an diesen Grenzkontrollen eben diese Asylantragsverfahren stattfinden und dann werden die in die Ersteinrichtung eben weitergeschickt. Und das passiert eigentlich an diesen Kontrollen.
Genau. Also die Bundespolizei ist, das habe ich dich unterbrochen, sorry, aber die Bundespolizei ist eigentlich dafür zuständig, natürlich die Pässe zu kontrollieren. Zu kontrollieren, ob Menschen die Berechtigung haben, nach Deutschland einzureisen. Und das haben alle diese Menschen nicht. Also das ist sozusagen klar. Und dann müsste man sie natürlich rein vom Denken her, hast kein Visum, hast keine Einreiseerlaubnis, so kannst du auch nicht rein. Aber sobald die Menschen sagen, ich möchte Asyl beantragen, ändert sich das. Dann ist die Polizei nicht mehr dafür zuständig. Dann ist das BAMF, wie man so schön sagt, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dafür zuständig. Und dann kommen sie in das Asylverfahren. Dann wird halt entschieden, gibt es einen Asylgrund, haben die Menschen einen Recht hier zu bleiben, ja, nein, dann bekommen sie halt eine Duldung oder nicht. Aber genau, so ist die Rechtslage und die Situation an der Grenze.
Du glaubst also, dass stärkere oder überhaupt stationäre Grenzkontrollen gar nichts nützen?
Also ich habe bei meinen Recherchen den Eindruck gewonnen, dass es zumindest nichts nützt, wenn man jetzt, so wie es zum Beispiel der Ministerpräsident Kretschmer auch regelmäßig sagt, Flüchtlinge davon abhalten will, hierher zu kommen, beziehungsweise direkt an der Grenze wieder zurückzuschicken. Wogegen es durchaus helfen kann, und das haben auch meine Recherchen bei der Bundespolizei gezeigt, ist natürlich, dass man Schleuser findet. Also wenn man mehr Menschen hat an der Grenze und mehr Polizisten, die da stehen und ihnen verdächtig vorkommende Fahrzeuge anhalten und die dann kontrollieren, dann erhöht sich natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man Schleuser findet und dass man Schleusertransporte aufdeckt. Und dann schafft man es auch, und das zeigen ja auch schon die Zahlen an den Gerichten, dass mehr Schleuser vor Gericht kommen sozusagen. Aber die Illusion, die da verbreitet wird, dass man auf diese Art und Weise Menschen wieder zurückschicken kann, das halte ich schon aus rechtlichen Gründen für nicht richtig oder für eine Hoffnung, die sich nicht erfüllen wird. Und so sagen mir das ja auch die Bundespolizisten.
Wir haben das ja schon angesprochen, Schleuser, Stichwort. Wie kommen die Menschen denn nach Deutschland? Wie ist da die Route und wie funktioniert das eigentlich mit den Schleusern?
Das habe ich ziemlich ausführlich diskutiert mit den Männern aus Syrien, mit denen ich geredet habe. Und ich habe mich auch noch mit Richtern unterhalten, die diese Schleuserfälle verhandeln, und mit Experten aus dem Nahen Osten, die sich damit auskennen. Also ich fand es total krass, dass das irgendwie anfängt, wie vieles in unserem Leben irgendwie so in den sozialen Netzwerken. Also die Syrer zeigten mir auf TikTok den TikTok-Account ihres Schleusers, der tatsächlich dann so Werbevideos produziert. Also wo man so sieht, wie so eine Schlange Menschen über die grüne Grenze irgendwie geführt werden und irgendwie per Leiter über den Grenzzaun zu Ungarn irgendwie rüberklettern, oder irgendwie hat jemand einen Schlüssel, macht einen Zaun auf, und es gibt so Videos, Zusammenschnitte davon, wo die Schleuser sagen, hey, guckt mal hier, das können wir euch darüber bringen. Und über diesen Kanal sind die Männer, die ich da getroffen habe, da in Kontakt gekommen mit diesen Schleusern. Die zahlen dann eben die 5.000 bis 10.000 Euro und dann laufen sie los. Also ich kenne jetzt tatsächlich mich hauptsächlich aus mit der Balkanroute, die wieder sehr frequentiert ist, weil das ist der Weg, über den die Menschen aus der Türkei hauptsächlich oder irgendwie dann noch weiter östlich Afghanistan und so weiter nach Sachsen kommen. Und ja, dann wird da gelaufen durch Serbien, Ungarn, die sich nicht so sehr dafür interessieren, dass da Geflüchtete unterwegs sind. Die Menschen, mit denen ich sprach, haben mir erzählt, dass unterwegs in Ungarn eine Person gestorben sei, die mit ihnen unterwegs war, weil Erschöpfung, kein Essen, kein Trinken, und die das auch der ungarischen Polizei gemeldet hätten, die sich aber jetzt nicht weiter, also die haben die Flüchtlinge wieder zurückgeschickt und wieder aus Ungarn rausgeworfen, aber das war schon alles, was sie gemacht haben, und dann sind sie halt einfach wieder rübergekommen, in Anführungsstrichen einfach wieder rübergekommen. Also die Länder sind sie jetzt nicht so wahnsinnig dafür, wenn da Menschen durch sie hindurchlaufen, die wollen ja auch nicht da bleiben, die wollen nach Deutschland, nach Belgien, in die Niederlande, vielleicht nach Schweden. Und dann steigen sie irgendwo in der Slowakei in einen Kleintransporter ein. Das hat ja zuletzt sehr zugenommen, diese Schleusungen per Kleintransporter. Also dann steigen da 30, 40, manchmal 50 Leute in so einen kleinen Kastenwagen ein, stehen da zusammengepfercht ohne Essen und Trinken und fahren von der Slowakei aus, ja, nach Sachsen über die tschechische Grenze. Das sind dann manchmal 5 Stunden in dem Auto, manchmal sind es irgendwie 12 Stunden ohne Pause. Und werden dann sozusagen, das ist der Plan, von den Schleusern über in Deutschland rausgelassen oder eben von der Bundespolizei aufgegriffen. Das ist natürlich nicht der Plan von den Schleusern, weil die werden natürlich in aller Regel festgenommen. Ja, das ist so die Balkanroute. Es gibt natürlich noch andere Wege, also auch über Belarus ist eine relativ frequentierte Route, wo es dann aber über Polen sozusagen nach Deutschland reingeht. Aber das ist jetzt vielleicht mal exemplarisch, der Weg über den Balkan, wie das so läuft.
Warum wird denn Schleuserkriminalität nicht besser juristisch verfolgt? Oder wie kann man das überhaupt juristisch verfolgen?
Das ist schon so, dass das jetzt zunehmend in Sachsen, dass es da Fälle gibt, also vor Gericht. Ich habe mit meinem Richter am Amtsgericht Görlitz gesprochen. Dort sind in diesem Jahr schon so knapp 100 dieser Fälle aufgelaufen, wo dann tatsächlich auch ein Prozess, eine Verhandlung gegeben hat. Letztes Jahr waren es halb so viele um diese Zeit. Also das passiert zunehmend. Und immer mehr. Aber dieser Richter erzählte mir eben auch, dass die Menschen, die in den Autos sitzen, die Flüchtlinge hier über die Grenze bringen, das sind halt arme Schlucker in Anführungsstrichen und kleine Lichter in diesem Schleusersystem. Die werden irgendwie in Polen oder in der Ukraine angesprochen von diesen Schleuserbanden und gesagt, hey, willst du nicht für ein paar hundert Euro ein paar Leute über die Grenze fahren? Und der Richter sagte mir, viele von denen, die dann die Fahrer tatsächlich sind, denen ist nicht so ganz klar, was das für Konsequenzen hat. Die Grenzen sind offen, die denken, ja, fahr ich halt rüber, krieg ein paar hundert Euro, ich habe kein Geld, ich bin arm, das mache ich. Und die landen dann hier im Gefängnis und sind relativ geschockt davon, was das für Konsequenzen hat. Und dann kann man die natürlich verurteilen und das passiert auch zunehmend. Aber es ist tatsächlich einfach schwer, an die Hinterleute zu kommen. Es gibt dafür bei der Bundespolizei so eine gesonderte Ermittlungsstelle, die sitzen in Halle und die versuchen das aufzuklären. Aber das ist einfach ein weit verzweigtes Netzwerk, was natürlich auch außerhalb Europas, also schon mal außerhalb Deutschlands, aber in jedem Fall außerhalb Europas agiert. Das ist einfach nicht so ganz leicht, dem beizukommen. Der Richter sagte mir, wir stecken hier immer wieder irgendwie Schleuser in U-Haft und verurteilen die auch, aber da gibt es einfach zu viele arme Menschen in Osteuropa, die bereitstehen, dann einfach für wenig Geld da oder für ein bisschen Geld da Leute über die Grenze zu fahren, weil sie es einfach brauchen, das Geld.
Wie lange bleiben die dann im Gefängnis?
Das ist ziemlich unterschiedlich. Also viele von denen kommen in Untersuchungshaft erstmal. Das kann dann gerne ein halbes Jahr dauern, bis es überhaupt zum Prozess kommt, weil ja, so lange dauert das halt manchmal mit der Justiz. Und dann bekommen die, je nachdem, wie stark die, also ob sie irgendwie vor der Polizei weggefahren sind, ob sie einen Unfall verursacht haben, wenn das alles nicht so ist, wenn das jetzt sozusagen eine ganz normale, in Anführungsstrichen, Schleusung ist, wo sie nicht auch noch so die Flüchtlinge zusätzlich gefährdet haben durch schnelles Wegfahren oder so, bekommen die eigentlich meistens Bewährungsstrafen und sind dann auch wieder frei sozusagen. Es gibt da natürlich auch Fälle, wo Haftstrafen verhängt werden, aber das ist sehr unterschiedlich, hängt halt sehr davon ab, wie schlimm in Anführungsstrichen die Schleusung war. Ja.
Die große Frage, die jetzt zum Ende natürlich bleibt, ist, was passiert denn jetzt? Was kann die Politik machen? Was kann man machen?
Tja, das fragen sich ja ganz viele Leute und ich finde, an der Tatsache, wie jetzt so sehr über Grenzkontrollen debattiert wird oder gesprochen wird als so eine Lösung, die aus meiner Sicht keine richtige Lösung ist, daran sieht man schon, dass das wirklich eine super knifflige Sache ist und irgendwie eine verzwickte Sache. Da greifen ja so viele Krisen ineinander in dieser polykrisischen Welt, dass das super schwierig zu lösen ist. Ich denke, und das sagt ja auch immer, sagen ja Migrationsforscher und das sagt auch immer die Bundesregierung, dass es dann natürlich irgendwie Absprachen auf EU-Ebene geben wird. Da ist ja der Flüchtlingsdeal sozusagen, der Asyldeal irgendwie in der Entstehung oder zumindest gibt es den Versuch, dass da Dinge zu lösen mit Asylverfahren an den Grenzen. Wie man da politisch dazu steht, ist natürlich unterschiedlich, aber zumindest ist das sozusagen wahrscheinlich auch der Angang, wie es gehen kann, dass die Europäische Union sich da irgendwie zusammenrauft und versucht, Lösungen dafür zu finden. Dann sind da die Abkommen mit den Herkunftsstaaten im Gespräch. All das ist das, wo man sicherlich irgendwie wo man jetzt die akute Krise irgendwie in den Griff bekommen kann, aber letztlich ist es natürlich so, die Welt wird nicht weniger Fluchtgründe geben, vermutlich in den nächsten Jahren. Wir werden irgendwie damit umgehen müssen, dass es Menschen gibt, die auf der Flucht sind. Und das ist echt eine knifflige Sache. Da kann natürlich nicht am Ende des Tages irgendwie ein Land sehr viel tragen und alle anderen nichts. Oder das ist super schwierig. Also klar gibt es dann hier in Deutschland Schwierigkeiten, wenn sehr schnell sehr viele Menschen kommen, die auch irgendwie so zu versorgen, dass es für die gut ist, dass das für die Gesellschaft gut funktioniert, weil sie gut integriert werden. Da muss natürlich irgendwie ja eine Gesamtweltlösung für gefunden werden, in Anführungsstrichen, aber ist super knifflig. Einfach auch, weil die Gründe zu fliehen nicht weniger werden in den nächsten Jahren.
Vielen Dank für deinen Einblick, Denise.
Sehr gerne.
Wenn ihr jetzt die Texte von Denise nochmal nachlesen möchtet, ich verlinke sie wie immer in den Shownotes. Und falls ihr jetzt noch ein paar offene Fragen nach diesem Gespräch zwischen mir und Denise habt, dann schickt uns doch eine E-Mail an podcast@lvz.de. Ihr könnt da auch gerne Feedback dalassen oder Themenvorschläge, was euch so gerade auf dem Herzen liegt. Wir freuen uns über jede Nachricht. Und ja, ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dann.